Der Schmetterlingsfänger. Erste Kassette, zweite Spur, Seite 30. Doch ich war beinahe sicher, dass auch mein außerordentliches Interesse für kleine Mädchen etwas damit zu tun hatte, wenn wir auch nie darüber sprachen, meine Mutter und ich. Es war eines dieser Themen, über das zu sprechen vollkommen undenkbar gewesen wäre. Ich hegte jedenfalls den Verdacht, dass unser Pfarrer meine Mutter ins Gebet genommen hatte. Später, als alles vorbei war, beobachtete ich mich lange Zeit ängstlich, ob sich in mir eine abartige, krankhafte sexuelle Neigung entwickelte, ob ich einer von den Männern sein würde, die sich nie für etwas anderes interessierten als für kleine Mädchen. Ich konnte keine Anzeichen feststellen. Es war nur genau dieses eine kleine Mädchen gewesen, das mein Interesse erweckt hatte und meine ersten Begierden. Während ich die Stiefmütterchen, gelb und dunkelviolett, auf dem Grab meines Vaters goss, dem dicken, plumpen Wasserstrahl lauschte, der dumpf zischend auf die rissig ausgetrocknete Erde prallte, während ich konzentriert beobachtete, wie ihre armen kleinen Köpfe, eben noch dem Verdursten nahe, sich mühsam über Wasser hielten, dem Ertrinken nahe, in den tiefen, schmutzig-braunen Seen, welche sich um sie bildeten, näherten sich die Stimmen der beiden Mädchen. Mein Herz klopfte, ich spürte, wie meine Handflächen feucht wurden, wie kurz vor dem Auftritt bei einem Klaviervortragsabend. Ich wagte nicht, den Kopf zu heben. »Sind die nicht grauenhaft?« konnte ich nun deutlich verstehen. »Ausgewaschene Plastikblumen sind wirklich furchtbar. Findest du nicht?« Es war die mit der getupften Masche, die sprach. Und es war das erste Mal, dass ich ihre kleine Stimme hörte. Sie hatte nichts kindlich Piepsiges an sich, nichts Quiekendes. Sie war nicht hoch und auch nicht tief. Einen Moment lang schloss ich die Augen und fühlte, wie sie weich, melodisch und sanft in mich eindrang. Die kleine Stimme, die sich nun über die komisch geschwungenen schwarz-grauen Marmorgrabsteine lustig machte, welche damals gerade in Mode kamen, und die schlichten, schmiedeeisernen Kreuze mit ihren ovalen, weißen Emailschildern ersetzten, hatte noch etwas an sich, das ich lange Zeit nicht in Worte fassen konnte. Sie war schmiegsam, dicht und glatt, und sie war hell, doch sie war von einer warmen, beinahe dunklen Helligkeit, wie sie die untergehende Sonne ausstrahlt. Die kleine Stimme äußerte sich sorgenvoll kritisch über die kitschigen, weiß geätzten Heiligenbilder, die moderne, marmorne Grabsteine zierten oder vielmehr verunzierten, und entrüstete sich über ungepflegte, verwahrloste Gräber. Ich lauschte gespannt, verzückt, mit angehaltenem Atem und klopfendem Herzen. Die beiden Mädchen schlenderten weiter, zündeten da und dort Grablichter an, die der Wind ausgeblasen hatte. Die kleine Stimme entfernte sich, während ich, obwohl die Stiefmütterchen auf dem Grab meines Vaters bereits dem Ertrinkungstod nahe waren, die Gießkanne nochmals zur Basena trug und Wasser hineinlaufen ließ, so langsam wie es nur ging, die beiden Mädchen beobachtend, ganz unauffällig, mit klopfendem Herzen pfeifend, heftig in die Sonne blinzelnd, so, als würde ich nirgendwo hinsehen. Die Mädchen bewegten sich in Richtung Friedhofstor. Einen Augenblick lang war ich so angestrengt damit beschäftigt, nirgendwo hinzusehen, dass ich vollkommen vergaß, hinzusehen. Und plötzlich sah ich sie gar nicht mehr. Ich hastete um die Ecke zum Friedhofstor, ich trat ein paar Schritte hinaus. Da waren die Mädchen verschwunden. Vom Erdboden verschluckt. Doch ich vernahm ein Flüstern.
»Kennst du ihn?«
»Ja, das ist der Josef, glaube ich.«
»Das war er, meinst du wohl?«
Das Flüstern drang durch die Holztür rechts von mir. Sie war nur angelehnt und ich öffnete sie einen Spalt. Die Mädchen standen am Kopfende einer Leiche, die offen in einem schwarzen Sarg aufgebahrt lag, einen schwarzen Rosenkranz in den stark gefalteten Händen. Das Mädchen mit der Masche beugte sich über den Kopf des Toten, sah ihn an, neugierig und aufmerksam und ohne jegliche Scheu, während sich mir, der draußen stand und sie gebannt anstarrte, der Magen umdrehte. Ich weiß nicht, er ist so echt. Fast echter als in Wirklichkeit. Glaubst du, er kann uns sehen? Weiß nicht. Blass ist er. Wie aus Wachs. Wie eine Kerze. Vielleicht wächst ihm aus dem Kopf gleich ein Docht, den man anzünden kann. Du spinnst. Er hat sich umgebracht. Komm, es stinkt. Du solltest einmal im Sommer hier sein, wenn es so richtig heiß ist. Da stinkt es noch viel mehr. Das Mädchen mit dem blonden Rossschwanz hielt sich die Nase zu. Gleich wird mir schlecht. Seine Schwester hat ihn gefunden, auf dem Dachboden, neben der nassen Bettwäsche, aufgehängt. Scheußlich! Komm schon, Aurelia, gehen wir endlich! Ich verdrückte mich schleunigst und ging hastig die paar Schritte zurück zum Friedhofstor, wo ich mich vor den Mitteilungskasten stellte, der an dem schwarzen, schmiedeeisernen Gitter hing. Ich vertiefte mich in die neuesten Meldungen aus der Welt der Toten, während ich den beiden Mädchen nachsah, die auf dem Feldweg, der den Friedhof entlang führte, davonspazierten. Aurelia. Ich murmelte den Namen mehrmals vor mich hin. Aurelia. 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 Lautlos erst, dann leise, und schließlich immer lauter ließ ich sie durch meinen Mund rollen, hielt sie zwischen Gaumen und Zunge fest, ehe sie sich, weich und doch bestimmt, durch meine leicht geöffneten Lippen verflüchtigte. Aurelia. Aurum auri neutrum das Gold. Aurelia? Die Goldene? Warum hatte man wohl einem dunklen Mädchen einen Namen gegeben, der so hell war? Die Goldene mit den schwarzen Haaren und schwarzen Augen. Ich muss eine geraume Weile so dagestanden haben, am Tor zum Friedhof, und zu mir selber gesprochen, denn die alte Frau, sie trug ein dunkles, wollenes Kopftuch, eine schwarz glänzende Schürze und hatte einen schlechten Fuß, welche nun dicht an mir vorbeiging, sah mich seltsam an, ebenso seltsam, wie ich ihr scheinen mochte. Ich grüßte sie, obwohl ich sie nicht kannte, denn hierorts war es üblich, Unbekannte zu grüßen. Als ich ein Kind war, zum ersten Mal eine größere Stadt besuchte, grüßte ich alle Unbekannten auf der Straße, bis ich merkte, dass es zu viele waren, bis ich merkte, wie seltsam mich die unbekannt Gegrüßten ansahen, wohlwollend, mitleidsvoll, wie man jemanden ansieht, der nicht ganz richtig im Kopf ist. Die Gießkanne stand in der Bassina, so wie ich sie zurückgelassen hatte, überschwemmt allerdings, inmitten einer Überschwemmung, die der offene Hahn angerichtet hatte, aus dem beharrlich Wasser floss. Ich schleppte die überschwappende Kanne zu unserem Grab, um die Stiefmütterchen, die sich erholt zu haben schienen, neuerlich in einem bräunlich schäumenden See zu ertränken. Auf dem Weg zurück zum Friedhofstor schlug ich einen Haken, um wie zufällig an einem bestimmten Grab vorbeizukommen, das einzige, vor dem Aurelia, ich nannte sie nun Aurelia, ich dachte von diesem Moment an namentlich an sie, eine ganze Weile gestanden hatte, einfach nur so, mit gefalteten Händen, ohne zu lachen, zu lästern oder zu plaudern. Ein mattweißer, marmorner Obelisk, dem man die Spitze abgeschnitten hatte, gerade so viel, dass zwei schneeweiße Täubchen darauf Platz fanden, Stellvertreterinnen der Hinterbliebenen, in gleichmäßige, ewig heitere Trauer versunken, Garantinnen für einen Schlaf in Frieden, ragte empor, eingebettet im dicken, dunkelgrünen Buchsbaum, links und rechts, die um die Täubchen eine kleine Nische bildete. Die Grabeinfassung schimmerte aus demselben mattweißen Marmor, beinahe zur Gänze verdeckt von einer Miniatur-Buchsbaumhecke, die man rundherum angelegt hatte, bis auf eine Ausnehmung vorne in der Mitte, in die eine Weihwasserschale gehüllt war. Die verbleibende Fläche war ein Meer aus Stiefmütterchen, hellblau und weiß. In der Weihwasserhöhle lag ein Buchsbaumzweig. Ich bückte mich automatisch danach. Es gehörte sich, sobald man vor einem Grab stand, die Toten mit Weihwasser zu besprengen, ehe man die Hände faltete, ein Gebet murmelte oder zumindest so tat, als murmelte man ein Gebet und sich am Ende bekreuzigte. In der Laterne am Sockel des Obelisken brannte eine Kerze. Mein Blick glitt nach oben auf ein ovales Emailschild mit einem gelblich-braunen Foto. Unwillkürlich schrak ich zusammen. Es war das Bild eines kleinen Mädchens, dessen Alter ich schwer einschätzen konnte. Sie hatte ein rundes Gesicht, dunkle, halblange Haare, dunkle Augen und hielt die Hände sorgsam gefaltet nach oben gerichtet. Sie leuchtete. Sie trug ein helles Kleid und ein paar Flügel. Darüber stand in goldenen Buchstaben in Frakturschrift Aurelia. Etwas tropfte mir in die Augen und brannte. Natürlich konnte diese Aurelia nicht meine Aurelia sein. Ich las die Jahreszahlen, 1912 bis 1915. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn und ließ mich auf die silbrig-grau verwitterte Bank fallen, die hinter mir stand, zwischen zwei Fichten, starrte auf das kleine Emailbild und sog den Duft des Buchsbaumes in mich hinein, während meine von der überschwappenden Gießkanne nassen Hosenbeine in der milden Frühlingssonne langsam vor sich hin trockneten.